als ich euren Podcast gehört habe, und ich war so krass, die haben alles kapiert. Als hätten die in den, als wären die in den Writers Room mit uns. Die haben wirklich jeden Hint und jedes alles gecheckt. Wie geil, hätte ich nie gedacht.
Die hohe Welt da draußen. Da sagt der Berg immer, ich sag das nicht, find das doof. Jetzt habe ich es ja doch gesagt, das ist auch irgendwie blöd, ne? Also, kleine Spezialfolge nur mit Mo. Wer jetzt also die anderen Nasen erwartet, der muss halt einfach wieder ausmachen. Kann das nicht ändern. Aber wenn ihr ausmacht, dann verpasst ihr den Gast, denn heute eine Spezialfolge, die es so auch noch nicht gab. Ich habe mir einen Gast eingeladen. Wir schreiben seit geraumer Zeit hin und her. Wir haben diverse Terminanläufe gehabt. Und heute hat es geklappt. Ich habe bei mir Adolfo J. Kolmerer. Ich habe jetzt das mit dem J. extra gesagt, Adolfo, weil ich finde das irgendwie cool. Ich finde das cool.
Ich auch.
Wofür sehr steht gut, das J?
Jose eigentlich. Jose.
Adolfo Jose Kolmerer. Du bist Filmemacher und wir beide haben angefangen zu schreiben, weil Steven Spielberg ja nicht müde wird, Oderbruch zu loben. Und du warst ganz aktiv auch beim Oderbruch dabei. Kommen wir gleich zu. Aber so ist es gekommen. Du hast noch ein paar andere Sachen gemacht, von denen ich mir einiges angeguckt habe. Also Adolfo, erstmal herzlich willkommen in diesem Podcast. Super, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
Danke, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Schön. Ich möchte einfach ein bisschen mit dir quatschen. Vielleicht kannst du uns Filmnerds ein bisschen was von hinter der Kamera erzählen. Aber wir fangen mal mit so ein, zwei, drei Fragen an, um dich so ein bisschen näher kennenzulernen.
Oh wow, okay.
Alles klar.
Schieß los.
Die wichtigste Frage bei uns ist ganz oft, Couch oder Kino?
Also, immer Kino, auf jeden Fall. Mhm. Es ist, aber wenn ich jetzt so mein, wie ich es alles gucke, auf jeden Fall. Ich versuche sehr viel ins Kino zu gehen, aber momentan gewinnen Couch mehr als Kino. Ja.
Und Kino natürlich auch wegen der Leidenschaft. Du bist schon jemand, der glaubt, Filme gehören auf eine große Leinwand.
Ja, also nicht nur die große Leinwand, weil mittlerweile kann man auch zu Hause groß gucken, sondern auch die Fokussierung, die man im Kino heutzutage hat. Also das ist eigentlich ganz dumm gesagt, im Kino stehst du nicht auf die ganze Zeit oder gehst du ganz kurz auf Klo oder hat jemand angerufen oder du gehst ans Telefon.
Ja.
Also diese ganz schnell, wer hat was das geschrieben, auf welchen Social Media Plattform oder keine Ahnung. Also das ist einfach nur ein bisschen mehr wie Church-mäßig, wie eine Kirche. Ich bin hier und das zu tun für die nächsten 2 Stunden. Und das ist der Respekt, dass ich diesen Film gebe, genau, ja.
Mhm. Nächste Frage, Filme oder Serien?
Boah. Aus meinem Instinkt und Herz immer Filme. Mhm. Ich finde, Filme sind immer was Fantastisches. Man braucht ein bisschen weniger Zeit, um was zu erleben. Mhm. Aber wie auch Serien vor ein paar Jahren konzipieren waren, war ein bisschen tiefer oder langsamer in Geschichten zu gehen. Das leider ändert sich auch ein bisschen. Mhm. Mal sehen, wo es landet. Aber ja, ich weiß nicht, auch ich bin ich liebe Serien auch. Es gibt Serien, die mein Leben komplett auch wirklich bereichert haben und mich glücklich gemacht haben. Aber es gibt diesen Film, erwähnt 2, 3 Stunden, plötzlich hat dein Leben ein neues Twist bekommen. Mhm. Das ist beim Film schneller, ja.
Okay. Du kommst ursprünglich aus Venezuela. Was hat dich dann nach Berlin verschlagen? Wie ist das passiert?
Ganz easy, ganz Klischee. Also ich war kurz auf in der Uni zu gehen und die Lage in Venezuela ist hat sich verschlechtert. Was heutzutage im Vergleich, was es heute ist, war einfach nur das Anfang. Aber ich weiß nicht, warum. Ich habe das Gefühl, dass das Land schlimmer wird. Und ich war wirklich kurz vor mein, lass es sagen, so mein Leben anzufangen. Und irgendwie haben mir gesagt, ich muss Venezuela verlassen. Mhm. Ich hatte auch nicht so viele Möglichkeiten. Ich hatte einen Onkel in Berlin, den ich halb kannte. Und ich habe gesagt, so wenn ich jetzt ein Risiko nehme, nehme ich das jetzt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich ein paar Monate in Berlin schnuppern darf. Und so ist es passiert. Ich bin mit 19 nach Deutschland gekommen, ohne die Sprache, ohne nichts. Einfach nur, weil ich wusste, es in Venezuela oder beziehungsweise in Lateinamerika, beziehungsweise in Amerika wird die Situation nicht besser, wie politisch und wie die Leute mit den anderen umgehen. Und ich habe gesagt, wenn dann, dann mache ich das jetzt. Und das war damals so, ja. Mhm.
Und dann steht auf deiner Wikipedia-Seite, ich weiß nicht, ob du die selber pflegst, steht dann...
Absolut gar nicht. Jemand hat mir gesagt, ich will nicht lesen, was da drin ist. Ja.
Da steht dann als dritter Satz, du warst in unterschiedlichen Jobs tätig und beim Besuch eines Filmsets wurdest du dazu inspiriert, dich mit dem Filmemachen zu beschäftigen und seitdem hast du es halt nicht mehr gelassen. So.
Das ist die Wahrheit. Ich läuft zum ersten Mal zu Wikipedia richtig. Ja, ja, tatsächlich. Okay. Es war mein zweites Jahr in Berlin. Also was ich immer hatte, mein ganzes Leben, seit ich wirklich mein Geschenk, als ich 10 Jahre alt war, meine Mutter hat mich gefragt, was will ich? Und ich kann mich wirklich sehr gut erinnern. Ich habe gesagt, ich will dieses HBO-Package. Damals war so Satellit da. Wir hatten es in Venezuela, so ein Satellit. Und ich habe immer Filme geliebt. Ne? Also es war wie mein Hobby sozusagen, mhm. ja. Und seit ich 10 war, habe ich immer sehr viele Filme geguckt. Kam null in Frage, Filmemacher zu werden, weil in Lateinamerika, beziehungsweise in Venezuela, es ist keine Karriere. Also ich könnte jetzt jeder fragen und sag mir deine Top 3 Venezuelan Filmmakers. Also, ja. Deswegen für mich war, also so wie du sagst, so ich will Astronaut werden. Genauso lächerlich klingt es. Mhm. Es klingt noch für mich so. Und dann war ich hier in Deutschland und dann habe ich angefangen, die üblichen Jobs zu machen. Während ich Deutsch gelernt habe, habe ich in einem Restaurant gearbeitet, habe ich wirklich 20 Minijobs gehabt. Und ein Abend hat mich ein Kumpel eingeladen, der war Regieassistent und hat gesagt, wir brauchen Extras heute Abend in unser Kurzfilm. Das war ein Studentenkurzfilm. Und ich habe gesagt so, ja, wir sind genau dann neben dem Restaurant, wo du arbeitest. Komm um 3 Uhr morgens. Ich hab zugemacht um 1 Uhr morgens, glaube ich. Und dann bin ich dahin gegangen, einfach nur meinem Kumpel zu helfen. Mhm. Und an den Abend alles dieses Film gucken, was ich geliebt habe und trotzdem weiter. Ich war immer Mediamarkt. Am Wochenende habe ich immer DVDs und Blu-rays gekauft. Ja. Und plötzlich kam das, dass ich, als ich am Set war, war so, oh mein Gott, ich weiß nicht wie. Ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, und das einzige Mal, wo ich wirklich eine Art von Epiphanie hatte, wie im Filme, wo, weißt du, wie bei Ratatouille, wenn der Kritiker den Ratatouille am Ende probiert. Es war wirklich ganz Klischee und ganz dumm, genau so. Es war so, pff, no way, das ist mein Ding. Ja. Und ich weiß nicht wie und so, aber ich muss es machen. Ja. Das war zum ersten Mal für mich auch am Set zu sein. Also ich wusste nicht, wie man. Natürlich, Making of und bla bla, aber das war immer in einem anderen Planet, dass Leute Filme machen, ne? Nicht bei mir. Mhm. Ja, und so ist es passiert. Und eine Woche später habe ich mein Kumpel gesagt, dass, wenn ich jetzt so von hier sehe, es ist so lustig, weil die waren auch alle so pleite und so, die waren alle am Anfang. Und ich habe gesagt, so, egal was ihr macht, ich bin dabei. Und die haben gesagt, so, wir haben kein Geld. Und ich habe gesagt, das ist okay, ich mache es for free. Mhm. Ich will einfach nur dabei sein. Und so habe ich mich in unzählige Sets reingeschmuggelt und gelernt und geholfen. Und ja, und so hat es alles angefangen.
Ja, und dann hast du ja Kurzfilme gemacht und ein MTV Unplugged mit Crow. Da hast du federführend die Kamera gehabt. Ja. Und dann kam, ich überspringe jetzt sicherlich so ein, zwei Sachen, aber dann kam 2017 mit Schneeflöckchen. Das ist ja schon ein richtiges Ding. Und wenn euch draußen Schneeflöckchen nicht sagt, dann lege ich euch das jetzt hier allen nochmal sehr, sehr ans Herz. Ihr findet es auf den üblichen verdächtigen Streaming-Diensten und es gibt hervorragende Blu-rays davon. Für einen schmalen Taler zu kaufen, habe ich auch gemacht. Schneeflöckchen ist echt ein Film gewesen, von dem wusste ich nur, weil wir beide angefangen haben zu schreiben, ganz ehrlich.
Ja, klar,
ich habe das nicht
klar
mitgekriegt. Ja. Ich habe den Berg dann gefragt, kennst du das? Und der hatte den damals tatsächlich in der Sneak Preview gesehen und hat cool auch gesagt, das ist ein rauschendes Fest, das ist so weird, das ist im besten Fall ist das ein Tarantino-Film, aber auf Deutsch und das merkt man auch und es gibt Szenen, die würde ein Tarantino nicht machen. Aber alleine für dein Intro mit den beiden im Dönerladen müsstest du wirklich mit Preisen zugeschissen werden. Weil ich finde, ich habe das so abgelacht. Ich fand das so großartig. Die Schauspieler sind alle toll. Ich mag den Film wirklich gerne. Ja. Ich sag das nicht nur, weil du hier bist. Dafür bin ich sonst auch zu kritisch. Aber ich habe den mittlerweile auch schon 2-mal gesehen. Es ist einfach ein weirdes Ding. Das hast du, und korrigier mich, wenn ich da falsch bin, aber da auch schon mit den Arend Remmers zusammengeschrieben.
Ja.
Richtig, und ja. Auch der Arend Remmers ist eine Figur, die in deinem Leben dann ja öfter nochmal auftritt. Sag mal, Schneeflöckchen, sowas hast du, du wachst ja nicht morgens auf und denkst dir, boah, das wäre doch mal ganz witzig. Ich rufe mal meinen Kumpel an, lass uns mal hinsetzen und ein Drehbuch schreiben wie Schneeflöckchen. Und für die ganz kurz nochmal zusammengefasst, ich will gar nicht so viel erzählen davon, sondern ihr sollt ihn sehen, aber die Idee bei Schneeflöckchen ist tatsächlich, dass wir zwei Protagonisten erstmal folgen, die in der ersten Szene wunderbar in einem Dönerladen sind und dann plötzlich und dann ein Auto klauen und auf dem Rücksitz liegt ein Drehbuch offensichtlich. Und dann stellen sie fest, dass das, was sie gerade getan, gesagt und gesehen haben, in diesem Drehbuch steht. Und dann machen die beiden sich auf, im Grunde rauszufinden, wie kann das sein, dass es ein Drehbuch gibt mit dem, was wir gerade erleben, also quasi live. So. Mehr sage ich gar nicht, weil alles, was ab da kommt, wird ja immer nur noch
It's insane.
Next Level. Wirklich. Auch nachher der Zusammenschluss. Super rundes Ende, finde ich ganz großartig. Also erzähl mir kurz, wie ist das passiert? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Also wir sind alle, die ganze Gruppe, die da Schneeflöckchen gemacht haben, sind wirklich, glaube ich, am Ende waren wir 15 Leute oder sowas, die hart an das Ding gearbeitet haben, von den Schauspielern. Die Schauspieler sind auch die Produzenten. Wir haben alle wirklich sehr viel collaborative gearbeitet. Also das war so, wir haben alle Werbung gedreht, hier Kurzfilme gedreht, Musikvideos gedreht, das Übliche, was man mal am Anfang macht. Dann haben wir gesagt, lass uns ein paar, dann haben wir ein Drehbuch, Arend hat ein Drehbuch geschrieben, die von auch üblichen Produktionsfirmen in Deutschland gekauft wurden. Mhm. Und wir dachten, wow, cool, so macht man das. Wir haben es geschafft. Das war in 2012. Wir waren sehr, sehr am Anfang, aber du weißt, wie es ist. Manchmal denkt man, ich habe jetzt Glück. Und dann haben wir ein bisschen erlebt, wie der normale Prozess ist auch. Es ist nur, nicht nur einmal passiert, sondern zweimal passiert. Mit zwei großartigen Geschichten, die auch Arend geschrieben hat. Und es war alles so, du musst den richtigen Budget haben, du musst den richtigen, das alles muss richtig sein, alles muss wie beim Finanzamt sein. Ist alles auch richtig so. Aber es ist nicht passiert zweimal. Und dann hat Arend, werde ich nie vergessen, gesagt, weißt du was, lass uns sowas so komisch und dummes schreiben. So crazy, mit so viel Energie, nur wie es machen können und wir machen es wirklich wie Robert Rodriguez El Mariachi. Mhm. Wir lassen uns jetzt einfach nur ehrlich sein, wir werden jetzt nicht einfach nur Reservoir Dogs machen und kommt Konstantin Film oder egal wem und gibst du jetzt 5 Millionen, 2 Millionen diesen Film zu machen. Und tatsächlich, so was haben wir? Wir haben diese Produzenten, das sind unsere Schauspieler, die sind auch jetzt Produzenten. Was habe ich? Wir haben eine Canon 5D, die ist damals sehr frisch auf den Markt rausgekommen, so ein Fotoapparat, wo man Videos machen könnte und ein bisschen so ein Cinematic-Look.
Ja.
Und mein Kameramann Konstantin Freier hat es auch gesagt, so ja, wir hacken die und dann können wir länger als 10 Minuten glitzern. Also es war wirklich alles so guerilla und so klein, dass wir haben auch gesagt, wenn es nicht funktioniert, zumindest das ist unsere Filmschule, mhm. weil keiner von uns war jemals auf die Filmschule. Mhm. Also, und wir haben gesagt, lass uns Spaß haben. Und wir drehen, wenn wir können, also am Wochenende. Anstatt uns zu treffen und irgendwo feiern gehen oder Fußball oder keine Ahnung, wir drehen eine Szene von diesem Film. Mhm. Und so haben wir über 2 Jahre den Film gedreht, am Wochenende. Dann hat 2 Jahre die Postproduktion, Schnitt und Postproduktion gedauert, weil jeder, den anderen hatten Jobs und alles und Kinder und und dann 1 Jahr von der Fertigstellung und Verleih zu finden und alles. Ja, es war 5 Jahre der ganze Prozess. Ja.
Ich habe in einem anderen Interview das schon mal gehört, hast du gesagt, das hat 5 Jahre gedauert, weil ihr halt auch viel dann tatsächlich gemacht hat. Du, am Wochenende müssen wir dies und das versuchen und wer hat noch mal 100 Mäuse, dass wir hier was kaufen können.
Richtig.
Ich muss sagen, man sieht im Film das nicht an. Ne? Man sieht dem Film nicht an, dass ihr da alle, also was man dem Film ansieht oder anmerkt, ist, das bildet man sich halt ein, ist, dass es einen Vibe hat. Es hat einen Vibe von, wir erlauben uns das einfach und machen das.
Ey, total. Und, ne? Das siehst du es auch. Manchmal denke ich so, oh mein Gott, was haben wir da gemacht?
Ja, und ich glaube auch, dass sich das tatsächlich überträgt, so nach dem Prinzip, wenn wir damit auf die Schnauze fallen, dann haben wir aber alles gemacht, was wir wollten. Das hat uns keiner vorgelebt.
Genau.
Und keiner richtig, bestimmt. Richtig. Und dann, das kann man dem Film ansehen. Er sieht aber trotzdem hervorragend aus. Also, ne, von, die ganze Post-Production, die Kameraarbeit, Wie gesagt, auch die Schauspieler und sowas. Insofern, für ein Erstlingswerk, was es dann ja ist, Hut ab. Ihr seid dann ein bisschen durch die Kinos und vor allem durch die Festivals getingelt, 2017, 18 mit dem Film.
Ja.
Auch zu Recht habt ihr dann tatsächlich offensichtlich auch einen regulären Kino dann Release gehabt, weil der.
Ein kleines Window, ja, ein super kleines Fenster danach, genau.
Ja.
Ja.
Und mit dem Arend Remmers hast du jetzt kürzlich auch wieder zusammengearbeitet bei Oderbruch. Das heißt, es ist schon so, dass du da auch Leute kennengelernt hast, mit denen du immer wieder mal arbeiten wirst. Du hast eine.
Total.
Du hast eine ähnliche Beziehung dann noch.
Schneeflöckchen war unsere Familie, ja. Und es gibt Leute, die. Also Filme machen ist extrem schwer. Filme machen wie alles in Leben, auch wie in Familie. Jeder hat eine Meinung. Jeder hat eine Vision, wie die Karrieren gehen. Ich glaube, Schneeflöckchen war super für uns alle, weil es war die härteste Schule, weil er auch so lange gedauert hat. Hat uns sehr viel geholfen. Und ich glaube, das Wichtigste, was mir auch gezeigt hat, was ich gelernt habe bei Schneeflöckchen, war, als der Film fertig war, es gibt sehr viele Leute, sehr bekannte Leute in Deutschland, die gesagt haben, ich muss den Film verbrennen, weil das soll ich niemand zeigen. Oh, das ist das peinlichste Ding, das existiert.
Yeah.
Und das habe ich gehört eine Woche bevor der Film auf den Festivals kam. Mhm. Also, und da hat mir gezeigt, so, ich werde nie vergessen, ich war ein bisschen down, weil ich war so, oh mein Gott, wenn jemand so wie er das sagt, der weiß es besser. Und er hat gesagt, so die Leute, die werden dich wirklich steinig und du darfst nicht jetzt auf, weißt du, wir waren schon bei so Fantasy Filmfest sollten wir laufen und dann mal sehen, nach dem Fantasy Filmfest kommen andere Leute. Und wir haben auch E-Mails von Leuten, die auch sowas machen, sagst so, ey, das ist so peinlich, mach sowas nicht, zeig diesen Film nie. Und ich werde nie vergessen, es war Arend Remmers, der gesagt hat, auch unser Produzenten Reza, Erkan und Adrian, die auch die Schauspieler sehen, haben gesagt, so Jungs, wir haben es bis jetzt gemacht. Wenn wir was, ich weiß, wir haben nicht ein Masterpiece gemacht, aber so schlecht ist es nicht.
Mhm.
Also wir haben was wirklich mit diesem Vibe gemacht, fuck it, dann lass uns die zeigen, nächste Woche beim Screen, dass wir den größten Schrott in Deutschland gemacht haben. It's okay, lass uns nehmen, ist unsere Filmschule. Dann haben wir was gelernt. Und ich bin sehr dankbar, dass die an dem Tag auch gesagt haben, fuck it, let's go. Ja, lass uns sehen, was passiert. Und tatsächlich war so, die voll viele Leute, die diese E-Mails geschrieben haben, den Film nie gesehen haben. Das war einfach nur so ein Comment on the side. Das ist einfach nur für, wenn hier Filme machen, das hören da draußen. Das habe ich so gehört, dass so viele Leute kommentieren und kritisieren, aber sich nicht die Zeit nehmen, manchmal das anzugucken. Und plötzlich ist in Deutschland extrem gut gelaufen, ein Fantasy Filmfest. Wir waren leider nicht auf Competition, weil dann haben die gesagt, hätten wir in Competition gewesen, wäre was ganz anders.
Mhm.
Aber das hat Leute, die im Fantasy Filmfest waren, von einem Festival, sie haben gesagt, ich will diesen Film mitnehmen, international. Mhm. Und dann sind wir in Lund, in Schweden gelaufen, so ein paar Wochen später. Und das war unser erster Preis, also ein relativ sehr guten Preis, den wir alles schockiert haben, dass wir gewonnen haben. Und plötzlich, dann war ich 6 Monate, Wochenende nach Wochenende in einem anderen Land. Und dann haben wir in Mexiko gewonnen, in Japan gewonnen, in den USA gewonnen. Und es war immer Publikumspreis und es war immer so, wie abgefahren ist diesem Film. Lustig, man kann sehen, die haben gemacht, was sie wollten, fuck it. Weißt du, wenn ich den Film heute gucken würde, würde ich sagen, so, ja, ich habe auch Sachen, die ich kritisieren soll in dem Film, weißt du,
yeah.
Das ist zu lang vielleicht oder sowas, aber das glaube ich, haben voll viele Leute damals, die haben sich da gesehen und es war eine unglaublich schöne Erfahrung, die auch für Arend und für mich auch in den USA die Türen aufgemacht haben. Wir sind noch in eine riesige Agentur in den USA gelandet und das hat uns gezeigt, was ist die Business-Side von Offer, was wir machen, ne? Also, und seitdem, ich arbeite mit sehr vielen Leuten, die bei Schneeflöckchen sind. Meine Musiker sind noch da, meine Komponisten, Arend, also nach Schneeflöckchen mussten wir auch Jobs machen. Ich habe einen Film für Warner Brothers gemacht, weil es war da. Arend hat weiter auch einen Film auch für Warner und noch für Tobias gemacht. Aber Arend und ich, wir haben immer zusammen gearbeitet. Und wir haben gesagt, wir hoffen, dass der Tag nochmal kommt, dass wir wieder zusammen arbeiten.
Mhm. Ja, aber ihr habt ja jetzt auch bei Oderbruch wieder gut zusammenarbeiten können und da kommt noch ein anderer her in den Topf, Christian Alvert.
Ja.
Auch der Christian, berühmt berüchtigt, darf man durchaus sagen, finde ich, seine Vita hat einfach Filme, die auch den in Deutschland üblichen Tatort beinhalten und ja, davon nicht ganz wenige. Aber er hat halt eben auch, für mich kam er tatsächlich richtig in, also ich habe ihn wahrgenommen das erste Mal so massiv über Dogs of Berlin. Auch eine Serie, die sich was traut, auch eine Serie, die sicherlich auch so ein bisschen im Fahrwasser von vier Blocks ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und auch zu Recht. Auch das ist ein super schräges Ding, muss man ja ganz klar sagen. Hab danach mir dann auch vor kurzem erst Freies Land angeguckt. Slöborn ist eins der Werke, wo er natürlich maßgeblich dran beteiligt ist. Auch du hast ja in der ersten Staffel vier Folgen davon gedreht. Ich habe Slöborn damals zerhackt. Als Kritiker, ich bin jetzt, weißt du, wir sind ja keine wichtigen Kritiker, das ist ja alles Hobby und Liebe.
Aber doch.
Es war halt damals so, dass das zu einer Zeit gekommen ist, wo ich damit nicht umgehen kann. Das ist auch der einzige Grund, weil ich habe gestern Abend die erste Staffel nochmal nachgeholt und auch ein bisschen drauf geachtet, wer schreibt, wer produziert, wer hat gedreht, ne?
Ja.
Und muss schon sagen, fast schon prophetisch, was wir da alles sehen.
Ist total, wir haben es angefangen vorher, ja.
Ja, und das ist richtig, richtig weird.
Das ist super weird.
Das mag man gar nicht glauben und ich glaube, den meisten ist nicht wirklich bewusst, dass das so ist, sondern dass sie sagen, ja, okay, das konnte man absehen und das konnte man absehen, aber nee, wenn ihr als ihr angefangen habt zu drehen, war noch nichts vorher abzusehen und das ganze Drehbuch stand ja vorher schon fest. Also insofern.
Das war wirklich. Also wir hatten wie Zero, also ich weiß, als Christian, also ganz kurz so nochmal so erklären, so wie wir mit Christian kamen, als ich fertig war mit Reflection und dann mit meinem zweiten Film und dann man trifft immer Leute und sagt so, was mache ich jetzt mit meiner Karriere, besonders in Deutschland. Wenn man so einen Style hat, so wie uns, ist es ein bisschen schwerer, weil wir sind nicht die üblichen für alles, ja.
Ja.
Und ich würde auch gerne einen Tatort machen, aber ich würde es gerne meine Art ein bisschen machen. Und das darf man nicht immer. Ne? Also Tatort ist auch zu Recht ein Produkt, wo die wissen, 12 Millionen Leute gucken es am Wochenende. Ja? Du musst es auch für 12 Millionen Leute kochen können. Ja, ist auch eine Kunst, die ich auch sehr, sehr schätze. Mittlerweile lerne ich auch so viel. Ja. Und damals haben wir, Aaron und ich, ein paar Angebote bekommen von großen Produktionsfirmen, mit denen zu gehen. Und die haben immer unser Sachen gelesen. Orderbuch war schon dabei. Und die haben gesagt so, ja, es klingt alles cool, aber das kann man nicht in Deutschland machen. Das ist alles sehr nett, Jungs, aber ihr müsst verstehen, das macht man nicht hier. Und dann in dem Moment war Dogs of Berlin fast raus und Aaron Könnte hat eine Episode für Christian geschrieben und haben sich kurz die beiden kennengelernt. Und Aaron sagt so, ey, du weißt, Christian, ja, der macht schon extrem viel, der weiß schon wie. Alles, was die uns sagen, das macht man nicht. Er macht das die ganze Zeit. Lass uns mit ihm reden. Und Christian ist jemand, der sehr zurückgehalten ist und sehr, sehr clever. Und man kann extrem viel von ihm lernen. Das werde ich auch nicht müde sagen. Und er hat uns gesagt, Jungs, ganz ehrlich, er hat alles gelesen. Der hat uns den Pitch, normalerweise kriegst du eine Stunde mit Produzenten. Und hat sich den ganzen Tag, als er Audiobuch gehört hat und noch drei Sachen, die wir jetzt in der Pipeline haben, hat er gesagt, ich könnte alle diese Serien übermorgen machen. Okay. Und ich würde gerne dabei sein. Und das war für uns so, oh wow. Und hat gesagt, ich kann euch sagen, ich habe nicht so viel Geld wie die anderen Produzenten, die ihr euch kaufen wollt. Also, aber ich würde diese Sachen produzieren. Mhm. Ich werde diese Sachen produzieren. Wir fangen mit Orderbuch an. Und das war für uns ein Move, sein soll, lass uns ihm vertrauen, weil er kann das machen. Und dann haben wir angefangen. Und in dem Moment sagt mir so, eine Woche später, willst du Slöborn mit mir machen? Lass uns testen, ob wir zusammenkommen oder nicht. Und dann, er fand auch schon Reflection ganz cool. Er hat gesagt so, ey, Respekt, ich weiß, wie schwer, weil er hat auch angefangen mit seinem ersten Film, ist auch so eine Art Schnüffelöckchen, ne? Mit seinen Kumpels, ganz klein. Und hat gesagt, ich weiß, wie viel Energie man braucht, um einen Film so zu Ende zu bringen. Deswegen, ich glaube, wir können zusammenarbeiten. Und dann hat so eine Freundschaft jetzt angefangen. Und durch die Jahre und durch die Situation, die Branche ändert sich auch ewig, so ständig, die ganze Zeit. Jeder 15 Minuten gibt es neue Regeln und was wollen die Streamers und was wollen die Sender. Und es war mega, mega cool, muss ich sagen. Also einfach nur, es war wieder von deiner Seite, also seine Produktionsfirma ist für die Kreativen orientiert. Alle anderen Produktionsfirmen, die ich kenne, die auch cool sehen, aber die sind produzentenorientiert. Du machst einen Film, der Film kommt raus, das war's. Und ich muss das machen, was die Leute wollen. Und Christian sagt immer so, nee, ist eure Idee. Und er hat Orderbuch extrem geschützt, auch vor den 1000 Comments und alle die Produzenten, die dabei waren. Das heißt, die Idee ist so, es muss so bleiben. Wir wollten was Langsames machen, was ein Krimi, der sich verwandelt, Alles, was eigentlich niemand hören will. Und er hat gesagt, aber so macht man Geschichten, die funktionieren. Besonders, wenn wir alle diesen Sprung in Genre in Deutschland wollen. Es gibt sehr, sehr wenige Namen in Deutschland, die Genre gemacht haben. Und er ist einer von den Großen auf jeden Fall. Ja,
ja, und das hat sich ja auch ausgezahlt. Ja, ne? 10 Millionen Views hat Oderbruch mittlerweile. Also Tendenz steigend.
Ja.
Ich habe es meinen Kollegen ja auch schmackhaft machen können. Die haben es alle gesehen. Am Sonntag kommt unsere neue, also wenn wir das hier zeigen, dann war die schon, und da hat auch der Berg, war voll des Lobes. Ich habe mir das vorhin angehört von ihm, damit ich weiß, ob ich hier sagen kann. Und ja, also das heißt, die Spoilvengers geben Oderbruch 2 Daumen hoch. Es braucht ein bisschen Eier in der Hose, sich sowas zu trauen. Wir haben alle ein Bild davon, wie der typische ARD und ZDF also Kunde aussieht, und die gucken kein Genre. Die fragen sich dann eher, what the fuck, was passiert hier? Und trotzdem rockt das Ding richtig. Und ich hoffe wirklich, dass der Christian mit seiner Produktionsfirma und ihr dadurch auch wirklich den Push kriegt, dass ihr weitermacht. Du sagtest gerade, ihr habt noch ein bisschen was in der Pipeline. Da stehen wir natürlich Gewehr bei Fuß, weil jetzt sind wir angezuckert. Der Steven ist schon in Staffel 2 von Slowburn. Das heißt, wir werden demnächst auch ein Slowburn-Special machen. Ganz einfach. Wirklich, ich glaube, so die Betrachtungsweise von vielen, immer wieder finden deutsche Filme bei uns Einzug und auch deutsche Serien. Wir waren auch Riesenfans von Dark, und ich finde auch nach wie vor, dass etwas wie Slowburn und etwas wie vor allem Oderbruch mit einer weltweiten Ausstrahlung, wie sie Dark hatte.
Ja,
Freunde,
ja, ich würde mich freuen.
Das hätte so gerockt. Ja, ja, also wenn das passiert, glaube ich, dann gehen da die Türen nochmal in eine andere Richtung auf. Weil
wir haben es auch so gedreht. Also wir haben wirklich sehr viel gekämpft, und das war nicht ein leichteres Drehen und nichts. Es war alles super, aber besonders für uns drei, weil wir wussten, ein Tag vor dem Release, jetzt am 18. Januar dieses Jahres, ich habe die zwei Jungs gesagt, so ey, ich erwarte nicht so viel. Wir wissen, dass ARD das Ding pusht, weil ARD will auch sein Image und alles verändern, was ich auch richtig finde. Die trauen sich mehr, ZDF traut sich mehr jetzt mit so einer Sache wie Slöborn und alles. Aber wir wissen, dass es die Veränderung, die wir brauchen, weißt du, das ist, es dauert. Weißt du, Dark und alles, was wir gerade pushen und zelebrieren, ist 5 Jahre alt.
Ja.
Und das sage ich auch immer, die Leute, wir sind, wenn wir es als Menschen sehen, die sind noch 5 Jahre alt Kinder, was wir gerade machen, weißt du? Natürlich, mein Problem ist, du guckst gerade, keine Ahnung, True Detective, und dann schaltest du auf Oderbruch. Natürlich wirst du Sachen finden, weil du True Detective besser ist. Ja? Und das hat zu tun mit, dass die 10 Millionen mehr pro Episode haben als ich. Also, aber da haben wir, Christian, und, weil wir auch zu dritt Produzenten waren, wir waren manchmal um 9 Uhr morgens, dann so, okay, was machen wir? Investieren wir das Geld für diesen kleinen Helikopter-Shot? Und investieren wir das Geld für die 20 Extras mehr. Weil einer von dem müssen wir nehmen und der anderen ist bye-bye. Also was ist unser Expertise? Was ist, es gibt Shots in Oderbruch, wo alle sagen, so, oh mein Gott, die haben die ganze Pampa. No, ich habe wirklich bis hier 1 Zentimeter links oder rechts, hättest du was gesehen, dann eine Fabrik da oder da habe ich was ganz anderes, ein Markt. Und es ist wirklich, es war sehr, sehr genau, weil sonst hätte es nicht funktioniert.
Yeah.
Und es war wirklich sehr viel Arbeit, dass es so aussieht. Und ich freue mich, wenn Leute sagen, so, dass sich auch international sehen lässt, weil das ist unser Ziel, dass die Leute auch sehen, ja, wir sind auf dem Weg, Deutschland ist auf dem Weg, wirklich gute Sachen und nicht nur einmal jeder 10 Jahren, was da normalerweise jetzt der Fall ist, sondern hey, es kann nicht sein, dass Argentinien und Brasilien, dritten Weltländer, Brasilien vielleicht zweite, die ganze Zeit bei den Oscars sind und wir nicht.
Ja.
Jetzt natürlich, jetzt haben wir mit Netflix letztes Jahr nichts Neues mit Western Front und jetzt dieses Jahr mit Lehrerzimmer, also, aber das ist ganz, ganz neu. Also das war nicht so vorher. Und ich freue mich gerade für alle meine Kollegen und wir kämpfen alle und ich hoffe, dass jetzt auch den Hype von dem Market, sozusagen von den Zuschauern auch da ist, weil das ist, was ARD sieht. ARD sieht, es gibt Leute, die es gucken wollten, deswegen können wir weitermachen. Und wenn nicht und wenn alle so getrashed wird, dann sagen die so, siehst du, nein, lass uns nochmal Dr. Nice machen, ne? Ja. Weil da gucken mehr Leute und das ist die Wahrheit. Ne? Wer nicht wählen geht, kann nicht meckern. Weißt du?
Ja.
So. Und deswegen freue ich mich so wie euren Podcast zu hören, weil als ich euren Podcast gehört habe und ich war so krass, die haben alles kapiert. als wären die in den Writers Room mit uns. Die haben wirklich jeden Hint und jedes alles gecheckt. Wie geil, hätte ich nie gedacht.
Also ich habe ja gesagt, du musst dir das folgende Szenario vorstellen. Ich sitze unten auf dem Sofa und ich gucke Serien und Filme gerne mit dem Kopfhörer, weil eben auch die Soundkulisse ganz oft wichtig ist. Und ich habe eine schöne Box, aber ich habe halt eben auch zwei kleine Bulldoggen, die hier rumlaufen. Das heißt, die ziehen die Beine immer über den Teppich. So, dann habe ich eine wunderbare Frau, die gerne Taylor Swift hört und laut mitsingt. Also das ist von der Kulisse her, ich brauchte was für mich. Und ich saß da wirklich, Folge 1 und 2 und 3, und da war schon Liebe da bei mir. Und dann kommt, bums, Folge 4, wo ich wirklich, ne, wie ich im Podcast gesagt habe, das glaubst du nicht. Also es ist wirklich, du merkst
das. Krasse ist, als hätten wir die Serie für dich gemacht, weil Folge 4 war problematisch für uns. Weil wir haben immer, wir so dritt, wir lieben die Folge 4. Wir sagen so, und jetzt gehen wir zurück und jetzt verstehst du, ohne dass wir in anderen Episodes machen wollen. Weil jetzt kommt der Switch. Und voll viele Leute auch zu Recht, Verkäufer und auch sagen so, da steigen die Leute aus. Weißt du, es gibt neue Regeln bei den Streamers, die sagen so, Leute mögen keine Flashbacks. Die sind verloren, dann switchen die, dann gucken die was ganz anderes. Mhm. Und ich sage so, ja, aber ich bin der Typ, der auch Folge 4 liebt. Wenn ich da sitze bei Chernobyl und dann plötzlich kommt die Folge mit den Hunden bei Chernobyl und ich flippe komplett aus, weil ich war so, oh mein Gott, du hast gerade das Universum von der Serie um mein Kopf gerade komplett getwistet und ich liebe es, danke, ich fühle mich safe, ja. Und deswegen hast du es auch gesagt, dass es like, wow, siehst du, du bist einer von uns oder wir sind einer von uns. Weißt du, es ist genau das, was ich liebe. Es ist so, ja, okay, zeigt mir, was dieses Universum ist. Also.
Genau, und man sieht halt eben auch wirklich, ihr habt tolle Schauspieler in der ganzen Crew.
Ja.
Die haben wir auch schon über den Klee gelobt, eine Caroline Schuch, Felix Kramer, Stefan Weinert,
Lukas,
Julius Gause auch als
Julius Gause, Newcomer,
als Newcomer ganz
gerade
ganz
nominiert.
Sebastian Ozendowski in der Folge, in der Verhörfolge. Nicht müde.
Ich kriege Goosebumps.
Ich werde nicht müde. Und das ist auch kein Geschleime, sondern einfach, ich saß da und habe gedacht, ja, das kennen wir jetzt alles. Und dann zieht er da seine Register, also ganz hervorragend. Also lieben Gruß auch an Sebastian hier. Und es ist so gut produziert, das sollten ganz, ganz viele Leute sehen. Simple as that.
Ich hoffe es.
So, und ich hoffe eben, dass es auch weitergeht im Sinne von, du weißt ja genauso, wie das läuft. Wenn etwas erfolgreich ist, dann heißt es zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Staffel oder so. Ja. Wenn man was Neues wagt, auch wieder nochmal zurückzukommen auf Dark als gutes Beispiel. Dark wurde gemacht, die Macher haben nochmal Geld in der Hand bekommen, durften 1899 verwirklichen und schon ist da der kleinste bisschen Widerstand und wir kriegen nicht mehr als eine Staffel. Und vom Design her, vom Look, vom alles, hast du gefühlt, wie viel Liebe da drin ist und was da alles hätte noch kommen können.
Ja,
deswegen,
total.
So viel Liebe, wie ich habe, könnte wegen mir natürlich Oderbruch in Serie machen. Ich möchte aber eigentlich, dass ihr wirklich weiter diese Ideen da veröffentlichen könnt, weil, also, sollte noch mal ein bisschen Kleingeld fehlen für einen Helikopter-Shot. Ja, ich lege jetzt das beiseite. Ja, ihr könnt mich dann, ich habe den Unterschied zwischen Executive und Normalproducer noch nicht so richtig verstanden. Das kannst du mir dann erklären. Das ist kein Problem. Ja. Ne, ob ich jetzt Patreon die neue Platte der Einstürzende Neubauten finanziere oder ich sehe zu, dass ich hinterher ein Produkt kriege, das ich dann auf dem TV liebe. Oh, ich bin da auf jeden Fall dabei. Das können wir auf jeden Fall.
Okay, ich rufe dich an, auf jeden Fall.
Kein Problem.
So, nein, ja, so, like, was? Hallo, wo? Ganz ehrlich, ich bin jetzt hier am Drehen, ich brauche einen Helikopter.
Ja, ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, was das heißt, aber eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen. Wir hatten einen vom Set, der sich auch nach dem Podcast bei uns gemeldet hat, denn mir ist ein Fauxpas passiert. Ich habe im Podcast in einem Satz offensichtlich gesagt, viele der Ortschaften habt ihr so vorgefunden und es sieht da so gruselig aus. Damit meinte ich, Das Surrounding in diesem fiktiven Dorf an der polnischen Grenze ein bisschen was und hier ein bisschen was. Es kam bei dem Set-Designer an, als würden wir die Sets nicht zu würdigen wissen. Und also es könnte nicht ferner von dem sein. Ne?
Das geht sagen, oh mein Gott.
Also wirklich, Shoutout hier von uns hier an Tobias. Ich sehe das alles. Und ich weiß, dass nichts davon da war. Ich habe auch das Best-of gesehen in dieser Fischzucht, dass ihr das da reingebaut habt und so. Alleine der Menschenberg. Aber ich weiß auch zu würdigen, dass eine Wand, die eine Tapete hat, die aussieht, als wäre sie seit 70 Jahren nicht geändert worden und hat Schimmel und Schmonz dran. Die ist da nicht einfach, sondern die muss gemacht werden.
Genau.
Wenn ich könnte, dann würde ich mir das Team einladen. Die sollen in meine Galerie kommen und sollen mir meine Galerie so designen. Dann hänge ich die Kunst an solche Wände, weil ich liebe das, was du da siehst, die Patina und sowas. Also hier nochmal ganz klar, ich weiß, wie viel Arbeit da drin, also ich mache mir ein Bild davon, wie viel Arbeit da drin steht. Ich weiß es nicht. Und ich weiß vor allem nicht, und wir alle wissen das eben nicht, was das tatsächlich mit euch macht als Produzenten. Ihr steht dann da mit eurem Hab und Gut quasi auch, setzt ihr auf ein Projekt, von dem ihr nur hoffen könnt, dass es angenommen wird, was bei der ARD, und du hast es ja gesagt, sie wollen sich verändern, aber es bleibt ein Risiko.
Ja, klar, natürlich. Es ist alle, wie überall gerade. Also was Netflix vor 7 Jahren war, als die Dark gegreenlightet haben oder Dogs of Berlin. Also damals war ganz anders. Jetzt sehen wir auch zu Recht die Branche, die Finanzkrise, keine Ahnung was. Also es ist jetzt mehr weniger so und mehr für alle. Ja, wir können jetzt nicht so viel Geld investieren in 20 Mal Dark. Weißt du, deswegen auch mit 1899 ist auch passiert. Also es ist jetzt nicht so viel Hunger nach mal sehen. Ja, deswegen war ich auch mit Oderbruch so cool. Zumindest haben wir eine Staffel gemacht, von was das super crazy ist.
Ja.
Das Eigenes ist, es ist nicht passieren, was heutzutage auch super schwer ist, was zu schreiben oder verkaufen, die nicht irgendwas basieren auf einem Buch ist oder ein IP, ne, ein Intellectual Property. Und deswegen war für mich Oderbruch ein Traum, weil es war eine Idee von Aaron, der mich Jorgen angerufen hat und ich habe ihm gesagt, so ja, ich würde so machen, wenn so und so und so und nicht so spoilern. Und dann kam Christian und hat gesagt, so ja, aber ihr macht es so und so und so, dann ist rund. Und es ist genauso passiert und plötzlich war zu sehen, die Idee von uns drei und die unzählige Stunden, die wir verbracht haben, einfach nur sowas zu konzipieren, das plötzlich wirklich funktioniert, weil, also ich sehe es jetzt, wenn ich auf Papier sehe, dass es gibt so viele, auch meine Schauspieler, ich liebe die auch, Caro, und es gibt so viele Leute, die gesagt haben, so, dude, wir können richtig krass auf die Fresse fallen, ne, also es kann richtig peinlich sehr schnell werden, wir wissen es, es gibt auch Beispiele, wo es nicht funktioniert hat, und natürlich, die Leute nutzen immer diese Beispiele,
ja,
auch zu Recht, ja. Aber ich war so, ey, ich glaube besonders die letzten 20 Minuten von Oderbruch, da ich habe wirklich eine Woche nicht geschlafen. Also, und dass diese Szene funktioniert und du nicht sagst so, oh mein Gott, oh, come on.
Yeah.
Ja, weißt du, wie ich das auch manchmal auch in anderen Filmen, also, weißt du, das ist, und Caro und alles. Und ich finde auch, Caro sagt es jetzt in den Interviews auch so lieb. Sie sagt so, ey, manchmal, ich wusste nicht, was die Idee war, aber guck mal, das sieht man das jetzt. Weißt du, und das Props to Caro, dass sie einfach nur mitgemacht hat und mit der besten Professionalität an alle meine Schauspieler, aber Caro ist der Flag, Caro ist Oderbruch, weißt du, und das ist für, wie ich wollte immer so einen female Character, so einen weiblichen Character, habe ich immer gesagt, ich will fühlen, als wäre Clint Eastwood, die durch Oderbruch läuft. Also, weil die haben immer gesagt, so, ja, Frau, die ist eine Frau, die weint nicht so viel. Und ich sage so, das würde ich auch nicht Clint Eastwood sagen, bei The Good, the Bad and the Ugly.
Yeah.
Dann sagt es nicht Caro, bitte. Sie ist mein Ding. Ich will, dass sie einfach nur hier checkt, 20 Jahre später, was ist jetzt hier passiert damals. Mm. Und das war unser Konzept von uns drei. Und Caro hat es perfekt wirklich gemacht.
Also, hat sie. Also wirklich Props. Ja. Weil sie ist ein unfreundlicher Badass. Also Badass wird sie vor allem nach hinten raus. Am Anfang denkst du nur, was stimmt mit ihr nicht, in dem Blaumann da rumzuflitzen und so.
Genau.
Natürlich eröffnet sich das dann alles und ich habe auch Interviews gehört, beziehungsweise auch Reviews gelesen, wo die Leute gesagt haben, naja, da kommt ja der Twist schon in Folge 4. Und das ist so dieses Prinzip von Twin Peaks Staffel 2. Da kommt der Twist auch in Folge 7 und da kommen da aber noch ganz viele und dann fragt man sich, wofür bleibe ich denn dran? Weil sich dann erst die Tür öffnet für den ganzen anderen Shit. Ganz simpel.
Für den ganzen anderen.
Ja.
Es gibt noch 3 Twists.
Also. Ja, eben. Und also, ich habe genug gelobt. Es ist einfach ist ein geiles Teil.
Lass uns nicht mehr loben, lass uns jetzt zerstören.
Nein, das können wir nicht machen. Wenn du erzählen kannst, was demnächst noch so von dir kommt, dann würde ich dir hier gerne noch so eine Bühne geben dafür, wenn du darüber reden kannst. Auch das habe ich verstanden, weil ein Film oder ein Projekt ja oft einfach wirklich lange dauert. Dann gibt es Momente, ab jetzt können wir was sagen. Es gibt sicherlich auch Restriktionen und so, aber vielleicht hast du ja einen kurzen Einblick, was passiert bei Adolfo Colmar.
Ja, also sobald die Leute, die Besitzer oder den Streamer ein Press-Release machen, dann darf man darüber reden. Mhm. Und jetzt gibt es ein Press-Release für mein Film, den ich gerade fertigstelle. Ich bin im Schnitt gerade. Der heißt Der Heimweg. Das ist basierend auf einem Sebastian Fitzek-Roman. Und den habe ich für Amazon Prime gemacht, für einen Streamer. Und der kommt Ende des Jahres hoffentlich auf Amazon Prime.
Cool.
Ist eine andere Art auch von Arbeiten. Ich bin, wenn man so zwischen zwei Geeks vom Filmmaking redet jetzt so, ich bin eine Art mehr, dachte am Anfang an meine Karriere, ich will so wie Stanley Kubrick sein oder wie Quentin Tarantino, wo ich 10, maximal 13 Filme mache und die sind alle Bangers und alle lieben mich und bla bla. Und dann musste ich auch kapieren, dass die Zeiten haben sich voll geändert. Selbst Tarantino sagt, heutzutage würden Reservoir Dogs nicht so laufen wie damals. Und ich bin jetzt mehr möglich, mein Herz ist, ich will, wenn ich vergleiche mich nicht, um Gottes Willen, ist er fucking Master. Aber ich bin auch genauso in dieser Neugier wie mit Ridley Scott. Weißt du, jeden Film, ich weiß, okay, was macht er jetzt? Jetzt macht er einen Space-Movie und jetzt macht er sowas wie Gladiator und jetzt macht er sowas, weißt du, so. Ich liebe dieses Neugier und dieses einfach nur meine ganze Energie in was Neues so reinzubringen. Und so versuche ich jetzt meine Karriere. Ich hatte das Glück, dass die letzten 4 Projekte immer so ein Step nach oben sind. Und ich freue mich sehr. Und jetzt mit einem so einem großen Streamer zu arbeiten, war auch ganz interessant zu lernen, die neuen Regeln und was kann man machen, was kann man nicht machen. Was erwarten die Leute zu Hause? Das habe ich auch für mich kapiert, weil jetzt am Anfang meiner Karriere war ich immer so, ah ja, da musst du komplett konzentriert. Jemand hat mir einen super guten Note bei Orderbuch gegeben, by the way, dass ich jetzt für die zweite Staffel, wenn wir es machen, hoffentlich, weil die Geschichte so gut ist. Der hat gesagt, meine Note, Adolfo, ist, bei Orderbuch muss man 45 Minuten extrem konzentriert gucken. Und manchmal war es sehr schwer, weil ich habe auch eine Familie, bla bla. Und ich weiß, was er meint, das ist nicht negativ. Er sagt so, ich könnte nicht weggucken, deswegen musste ich warten, bis alle zu Hause geschlafen haben.
Ja.
Um für mich, wie du sagst, mit deinen Kopfhörern, um für mich was zu gucken. Und hier, ich weiß, am Anfang war es so, ja, vielleicht gucken nicht so viele Leute. Und Christian hat gesagt, warte, weil die Leute, das ist harte Kost. Die Leute brauchen ein bisschen Zeit und Ruhe, sowas zu gucken. Ja, und dann jetzt ein Monat später, fast 2 Monate, jetzt sehen wir, wie die Nummer immer nach oben gehen, weil die Leute so wie du und Leute, die wir sehr schätzen, sagen so, ey, guck, das gibt's eine Chance. Ich weiß, bei Episode 3 bist du noch ein bisschen so, aber es baut alles, es bringt was am Ende. Ne? Also, und wir brauchen auch Chantal im Märchenland. Also, weil das sind, wo die Leute auch, die wollen abends heute was Lustiges oder was ganz Normales gucken und es ist gut gemacht und es ist, ja, und Jella Hasse spielt auch den Charakter so. Also so, ich kann sowas nicht machen. Dann ist auch okay so. Wenn wir jetzt 20 Orderbuch hätten, ich würde sagen, so bitte nicht mehr.
Ja, ja, klar.
Ja, natürlich. Ich kann jetzt nicht mehr Wald-Tristesse mehr sehen, bitte.
Ja.
Ja. Sondern ich liebe diese Abwechslung. Und so entdecken wir uns neue Filme machen. Es passieren extrem sehr viele Sachen. Jetzt auch mit Lehrerzimmer. Wir entwickeln nichts Neues. Und dann werden neue Leute gepusht. Weißt du? Und Meister Löbon haben wir Leute, der Adrian Grünewald, der Herm spielt. Das ist auch bei Investment nichts Neues. Weißt du, Aaron Helmer auch. Also das sind Leute, die da wir jetzt nicht entdeckt haben, aber wir haben so wirklich, Aaron war schon sehr bekannt, aber Adrian nicht so viel. Und plötzlich ist Adrian jetzt ein, also das ist dieses Push, diesen gegenseitigen Push von Kollegen. Das fängt jetzt, das ist ganz neu in Deutschland. Das war nie immer so, ja.
Ja.
Weil jetzt mehr Podcasts gibt, weil jetzt mehr ein bisschen anderen, sage ich jetzt, eine andere Stimme gibt, das ist nicht nur die 20 volle Tons, die alles zerstört haben, immer. Das ist jetzt, ich glaube, das gibt sehr viel Hoffnung in Deutschland, neu sein, auch so, auf jeden Fall. Es ist nicht einfach und du wirst auch nicht super reich und berühmt sein, nee. Aber du kannst dich ein bisschen ausstoben. Ja.
Zum Abschluss, deine Tipps, 2 Filme oder 2 Serien, wo du sagst, die sind gerade aktuell und die haben mich weggehauen oder die sind schon älter oder die sind vielleicht auch eine Indie-Perle. Wir kriegen dann sicherlich Mecker, wenn man das schwer findet, aber ich meine, jeder, der irgendetwas unbedingt sehen will, der wird da auch seine Wege finden.
Der muss suchen. Ich suche immer was. Ich habe da Letterboxd und dann muss ich mir irgendwie Filme aus keine Ahnung wo bestellen, weil es gibt nicht mehr. Auch da nochmal plädiere immer Leute, kaufen mehr Blu-rays und DVDs, weil wenn es nicht mehr gibt, dann findet man die Filme nicht mehr.
Ja.
Also das ist, ich bin jetzt, du siehst bei mir, das sind nur DVDs da hinten. Also Und es ist schade, weil es gibt Filme, die vor 10 Jahren mega Hype waren und ich will es kaufen und es existiert nicht mehr. Mhm. Und deswegen versuche ich jetzt nochmal meine Collection zu erweitern und so viel zu haben, dass es da bleibt. Also es gibt, weiß nicht, musste jetzt überlegen. Wir haben gerade gesprochen, so Sachen, die aus Deutschland kommen. Natürlich habe ich ein bisschen gehört, wie manchmal kommt so ein Season und du hörst die 3 Filme, die gerade aus Deutschland rausgekommen sind. Aber, und ich fand Der Hauptmann so ein krasser Film. Mhm. Von Robert Schwenke, ja, so gut inszeniert, so ganz genau, es könnte ein Haneke-Film sein, es könnte wirklich, wenn ein Film in Schweden, so aus Dänemark kommen würde oder sowas, würde es den so heftig gefeiert. Mhm. So deswegen, also, ja, der aus Deutschland, der Hauptmann nicht kennt und Filme liebt, du kannst mir auch sagen später, er ist nicht mein Ding, aber, also da hat Robert Schwenke wieder gezeigt, was er kann. Mhm. Also das ist, und das gebe ich immer, weil das in den letzten 10 Jahren, und ich denke immer, die Leute reden nicht genug darüber, über diesen Film, ja. Ich sehe immer andere Filme, die nach vorne gebracht werden, wo ich denke so, ja, auch, aber what about this one? Ja, also ja. Da sieht man wirklich die Kraft von einem Filmemacher, von Schauspieler. Da siehst du Schauspieler, by the way, die normalerweise ganz, ganz anders spielen und denkst so, oh mein Gott, ich wusste es nicht.
Ja, ja,
weil da kommt es auch. Ich würde super gerne bei Matthias Schweighöfer Regie führen und sagen so, okay, hör zu ganz kurz. Ich kenne Matthias, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Aber Matthias hat auch, genauso wie Bruce Willis, der hat ein Image, die muss was kreieren und die Leute gehen auch ins Kino. Mhm. Ja? Und die haben auch zu Recht, ein Produzent hat mir gesagt, Adolfo, wenn du Matthias nimmst und eine Gleitze gibst, die Leute wollen das nicht sehen, weil die wollen den Matthias sehen, die kennen.
Ja.
Der ist der Comfort Food. Matthias ist der Comfort Food und die wollen lachen mit ihm. Und du willst ihn jetzt wieder düster inszenieren oder krass, krass. Also das ist, deswegen muss man auch lernen. Deswegen Ridley Scott macht das perfekt. Dieses immer, you are being entertained, aber hier gibt es harte Kosten und jetzt wieder geile Musik von Hans Zimmer und jetzt gehen wir zurück nochmal. Also es ist das muss man auch lernen. Ich lasse mich nicht immer so steuern. Ich verstehe einfach nur, wo der Weg sein muss und dann mache ich trotzdem. Oder wo ist das beste Beispiel? Mhm. Ja, I get it. Deutschland ist ein Krimiland. Hier ist dein Krimi. Hier ist dein Twist. Also, das ist, wo Aaron auch kommt und sagt so, und jetzt kommt das und dann kommt die Albert-Expertise, wie man alles zusammenkommt. Also eine Serie, die ich gerade auch, jetzt weil wir ein deutsches Thema sehen, was ich Entwicklung auch gesehen habe von Inszenierungen, ist Deutsches Haus. Fand ich auch extrem fein gearbeitet. Mhm. Ist eine Geschichte. Kann auch sagen, so, wer hat wieder Bock, wieder sich was mit Nazis zu gucken und sowas. Aber da sehe ich die Arbeit von den Schauspielern, auch Kollegen und wirklich funktioniert alles. Ich bin niemand, die schlecht über die anderen Sachen redet, sondern ich, die Sachen, die ich sehe, ich feiere die und dann will ich die, dass die Leute gucken, weil so, nur so gehen wir in den nächsten Schritt. International, was habe ich jetzt ins Kino gesehen? Letzte Woche habe ich Anatomie eines Falls gesehen, fand ich richtig gut.
Meinst du, die Filme, die beiden Zone of Interest und Anatomie eines Falls werden bei den Oscars bedacht?
Du, die Oscars sind so komisch geworden.
Ja.
Also ganz ehrlich, wenn du mich fragst, und es ist nicht, weil sie aus Deutschland kommt, was Sandra Hüller gemacht hat, weil wenn ich da wäre, und ich muss einfach nur ganz kurz 10 Sekunden pitchen, warum soll sie den Oscar bekommen, ist, weil diese Frau in 2 anderen Sprachen gespielt hat und es hat richtig gut funktioniert. Mhm. Sie hat in ihrer Muttersprache bei Zone of Interest gespielt. Und jetzt einfach nur, hier zeige ich dir, wie ich auf Französisch und auf Englisch spiele. So, hier hast du ein Range, what the fuck else do you want?
Yeah.
Weißt du, also das für mich ist, also für mich, ich würde Sandra geben, aber dieses Jahr ist sehr interessant, weil so viele Heavyweights dabei sind. Nolan ist dabei, Scorsese ist dabei, Yorgos Lanthimos ist dabei, also das ist wirklich to pick everywhere, also Jonathan Glazer, also das ist wirklich whatever, mal sehen, was passiert.
Mhm.
Ich hoffe, dass ein paar Überraschungen kommen da. Mhm. Also würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe auch, dass Ilke auch mit Lehrerzimmer auch was erreichen kann. Würde ich mich sehr freuen für Deutschland wieder.
Ja.
Das so wie letztes Jahr, dass er was nach Hause bringt. Besonders er, weil er so ein netter Regisseur ist und ein netter Kollege und also.
Ja, und weil wir es auch wieder, also ganz ehrlich, weil es die Presse mal wieder verkackt hat. Also ganz ehrlich,
total verkackt hat.
Wenn ihr das nicht mitbekommen habt, Freunde, es ist wirklich, man kann da gar keine Worte für finden. Also es war immer, und dann der ja auch noch. Also statt der wirklich ja, genau. Eker,
die Deutschen, die dabei sind, alle erwähnt und er nicht. Also ja, das fand ich auch. Ich habe ihn auch geschrieben. Ich habe es lustigerweise, du denkst, die anderen, gestern hat der WDL auch geschrieben, alle Projekte, die Amazon bringt und alle bei Namen und dann bei Heimweg haben mein Name nicht geschrieben.
Ja.
Und ich war so, Ich bin jetzt nicht, ich gehe nicht so weit und ich sage, das ist Rassismus oder sowas, sondern ich sage so, ey, du, just do your job.
Ja.
Dein Job ist einfach nur zu sehen, welchen Projekt, welchen Regisseur ist not that hard.
Ja.
Weißt du, wenn du was erwähnst, musst du 1+1. Also ist nicht das, weil vielleicht war nicht das Ziel, rassistisch zu klingen, aber du es genau da gemacht hast, dann vielleicht klingt es auch so.
Ja. Es ist wirklich sehr unglücklich gelaufen. Und für mich war das Lehrerzimmer letztes Jahr ja tatsächlich der Film des Jahres.
Danke. Ich auch. Ich habe es auch gesagt. Und ich war so, like, das ist mein lieblingsdeutsches Film. Ich kenne ihn nicht. Also wir haben uns jetzt texten. Ich habe gesagt so, ey, ich bin so happy. Also das ist dein Film wieder. Ich habe das gleich gesagt. Wer ist auf Dänemark? Wer ist übelst gefahren? Wer ist Mads Mikkelsen dabei?
Ja.
Oscar. Also ja, sofort. Und sie liefert auch so gut. Also Leonie Benesch. Ja. Und das ist so easy, so leise, auch der Film, der ist nicht plakativ, ist so, ja wirklich, ich freue mich auf, dass es gerade so gute Sachen immer die ganze Zeit rauskommen.
Ja. Ich auch. Ich habe mich auch gefreut, dass du heute hier warst.
Wir
haben ja vorhin schon eingangs besprochen, offline, du kaufst dir jetzt ein anständiges Set und dann kommst du
Mikrofon, genau.
Kommst du immer gerne wieder in eine normale Folge und kannst mit uns nappeln, dann so ein bisschen über die aktuellen Filme reden. Ich
sehr gerne.
Freue mich riesig, dass wir uns kennengelernt haben, dass du hier warst heute. Ich wünsche dir natürlich viel, viel Glück. Ich werde mit anderen Augen den Heimweg gucken am Ende des Jahres. Da werden wir auf jeden Fall drüber reden.
Oh mein Gott. No pressure.
Nein. Ich fand super, mit dir zu quatschen. Machen wir ganz bald wieder, Adolfo.
Ja,
ich schicke dich ins Wochenende. Du hast sicherlich noch...
Cooles Hoodie, by the way. Danke, dass du heute den Hoodie... OG Vampire, baby. Genauso.
Ja, also selbstgemacht von mir ist meine eigene Line.
Wirklich?
Ja, es ist wirklich wahr. Ich schick dir gerne ein. Das ist...
auf jeden Fall drei ich am Set, hoffentlich von der zweiten Staffel. Ja,
auf jeden Fall. Also für die, die es nicht draußen sehen können, vielleicht tue ich das in der Story. Ich habe einen Hoodie an, auf dem der OG Vampire drauf ist und da gibt es nur einen und das ist eben Nosferatu, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Wie ihr wisst, weil wir haben ja auch unser zweiterfolgreichstes Special nach Oderbruch ist das Vampir-Special, das wir gemacht haben, der
geil.
Sandro und ich.
Geil.
Oderbruch hat es eingeholt, tatsächlich.
Oh, wow.
Ja, wurde auch oft geteilt. Ich habe durch Oderbruch nicht nur Kontakt zu dir, wie gesagt, ich habe auch mit der Laura geschrieben, die eine der Editoren war, und andere Leute, also viele wissen, dass wir es lieben und wir kriegen Liebe zurück dafür, dass wir uns da so einsetzen.
Ja, die haben sich auch gefreut, weil, ja, wirklich, es war so, als wäre ihr immer mit uns in den Raum. Weil wir haben immer diskutiert, was gibt Leute, die sowas sehen wollen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also, und deswegen freuen wir uns. Und wenn jemand sowas findet, dann muss man auch sagen. Also ich freue mich, wenn die Leute, haben mir auch voll viele Leute geschrieben und sowas. Und ich habe immer zurückgeschrieben, so, danke, das ist wirklich bedeutet viel, weil das zeigt, dass wir vielleicht noch 2 extra Drehtage nächstes Mal bekommen. Mal sehen.
Ich bin auf jeden Fall dafür. Ich bin dann in eurer Ecke und route dafür.
Dankeschön.
Adolfo, danke, dass du da warst. Mach's gut. Wir beenden unseren Podcast immer mit dem Standardsatz Tschüss, ciao und goodbye.
Bleib spoilerfrei.
Genau, super. Danke dir.
Danke dir. Bis bald.